Ja, es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, wenn wir uns das Ausmaß der Krise anschauen. Sudan erreicht alle Superlative, 25 Millionen Menschen, die angewiesen sind auf humanitäre Hilfe, die das Land nicht erreicht, die nicht reinkommt. Das sind alles Dimensionen, die uns direkt in Europa betreffen, aber das wird nicht so deutlich gesehen.
Dejan und Gregor, Fragen nach Frieden.
Ja, herzlich willkommen euch allen nach. Ich glaube, im Februar haben wir die letzte Folge veröffentlicht. Nach langer Zeit wieder eine neue Folge.
Ja, nach 2 Monaten.
Nach 2 Monaten. Aufgrund von Krankheit. Hörer des anderen Podcasts werden gehört haben, dass ich mir ins Bein gehackt habe. Ist aber alles wieder okay. Und nach Urlaub jetzt die erste Folge wieder Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden. Und wir sind heute reingegangen mit der Konfliktforscherin Annette Hoffmann. Im Interview mit ZDF heute live war das vor rund einem halben Jahr. Denn wir machen heute nicht das Thema, was vielleicht so ganz offensichtlich auf der Hand zu liegen scheint. Wir werden uns nicht mit dem Iran beschäftigen und mit der Straße von Hormuz, sondern mit einem anderen Thema, Gregor, nämlich mit welchem?
Wir wollen heute über den Sudan sprechen. Da ist nämlich jetzt seit über 3 Jahren Krieg. Am 15. April war der Jahrestag. Und das ist ein Krieg, der manchmal als vergessener Krieg bezeichnet wird, aber ein von uns ignorierter Krieg vielleicht eher ist. Und genau da wollen wir heute hinschauen. Aber bevor wir da hinschauen, hören wir einmal ein paar Basisinfos.
Und zwar tun wir das mit einer Meldung von der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de.
Seit 3 Jahren führen das sudanesische Militär SAF und die paramilitärische Miliz RSF einen von beiden Seiten brutal geführten Krieg gegeneinander. Indirekt mischen sich auch andere Staaten in den Krieg ein und unterstützen je nach eigenen geopolitischen Zielen eine Konfliktseite. Mehrere bereits ausgehandelte Waffenruhen wurden wiederholt von beiden Seiten gebrochen. Ende Oktober 2025 nahm die RSF nach monatelanger Belagerung die sudanesische Stadt Al-Fashir in der Region Darfur ein. Die Vereinten Nationen berichten im Zuge der Besetzung von massiver Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und bezeichnen die Lage im Sudan mittlerweile als derzeit größte humanitäre Katastrophe weltweit.
Ja, und ich denke, wir starten am besten gleich mit unserer ersten Kategorie. Das sind die Fragen nach drinnen, wo es darum geht, welche Fragen stellen wir an uns selbst in Bezug auf das jeweilige Thema, über das wir sprechen, heute in Bezug auf den Krieg im Sudan.
Fragen nach drinnen.
Die Frage, die ich mir zuallererst stelle, ist, warum ist das ein so auch von mir ignorierter Krieg? Also mein Selbstanspruch in meiner Rolle als Friedensbeauftragter wäre eigentlich, dass ich auf dem Schirm habe, was weltweit so vor sich geht. Vielleicht auch ein hoher Anspruch, aber zumindest sowas wie im Sudan gut und genau kenne. Und jetzt in der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich nochmal festgestellt, das tue ich de facto gar nicht, sondern ich weiß sehr, sehr wenig über den Sudan, über den Krieg, über die Situation dort.
Ja, mir geht's genau ähnlich. Also ich nicht in meiner Funktion als Friedensbeauftragter, das bist ja du, aber in meiner Funktion als Radiopfarrer, der ich auch immer auf der Suche bin nach aktuellen Themen für unsere Sonntagssendungen auf RPR1, mit Blick über den Tellerrand hinaus, habe davon auch so viel erstmal nicht wahrgenommen in letzter Zeit. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Weil bei der Recherche, wie du sagst, bei der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich dann festgestellt, dass auch in deutschen Medien eigentlich in den letzten Monaten, auch Jahren, viel dazu gelaufen ist. Und es ist mit Sicherheit auch mal irgendwie in den Nachrichten gewesen, denke ich. Aber ich habe das, was habe ich? Habe ich das ausgeblendet?
Also für mich kann ich nur wahrnehmen, das hat ganz viel mit meiner tatsächlichen Kapazität zu tun. Ne? Ich habe die letzten Jahre so oft das Gefühl gehabt, erschlagen zu sein von dem, was ich alles wahrnehme. Zuerst aus der Ukraine, dann aus dem Nahen Osten und habe tatsächlich das, glaube ich, wirklich ein ganzes Stück ausgeblendet. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es in einer anderen Gegend unserer Welt stattfindet. Der Sudan liegt in Nordafrika, das ist ein ganzes Stück noch mal weiter weg als das die Ukraine jetzt ist. Und es gibt wenig kulturelle Verbindungen in den Sudan, wie wir die ja ganz stark in den Nahen Osten, insbesondere nach Israel haben, ne? Und dementsprechend ist es einfach auf der Agenda bei mir nicht so stark im Vordergrund gewesen. Natürlich wusste ich die ganze Zeit, dass Krieg im Sudan ist. Aber ich bin ehrlich über mich selber erschüttert, wie ich das ausblenden kann in der Art und Weise und mache gleichzeitig die Beobachtung, dass es mir ja gar nicht alleine so geht, sondern dass ich regelmäßig von Leuten höre, ich kann nicht mehr jeden Tag Nachrichten hören zum Beispiel, weil es mir zu viel ist, ne?
Zumindest der Inhalt, ne? Die schlechten Nachrichten, weil wenn man vielleicht mehr gute hören würde, dann wäre es was anderes. Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt ein bisschen auch bei mir Hobbypsychologie, aber ich glaube, dass da schon was dran ist. Und ja, wie du sagst, es ist relativ weit weg. Es ist ein anderer Kulturkreis mit wenig Berührungspunkten. Es gibt ja auch wenig Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa aus dem Sudan beziehungsweise aus dem angrenzenden Ausland, dem Tschad oder so, weil die Leute einfach gar nicht mehr das Geld haben, selbst wenn sie wollten, irgendwelche Schlepperbanden oder so zu bezahlen. Und von daher ist das auch auf meiner Agenda tatsächlich erschütternderweise überhaupt nicht vorgekommen. Also ja, wie du sagst, ich wusste, da ist Krieg und auch schon länger. Und den Namen Sudan, den habe ich noch irgendwo in für mich grauer Vorzeit im Kalten Krieg auch verortet, wo er häufig vorkam und eine Rolle gespielt hat. Aber ich gedacht, wow, also das ist ja erschreckend, was da so passiert. Und wir kriegen es eigentlich gar nicht wirklich mit.
Für alle, denen es ganz ähnlich geht wie uns, dass der Sudan relativ weit weg ist, möchte ich auch nochmal geografisch ein bisschen einordnen. Der Sudan liegt südlich von Ägypten in Nordafrika, grenzt ans Rote Meer. Ägypten im Norden, der Tschad und Libyen im Nordwesten und Westen. Und dann im Süden der Südsudan und Äthiopien, im Osten noch Eritrea. So in der Ecke liegt das. Und wenn man auf die Landkarte schaut, ist eine der ersten Sachen, die auffallen, dass ein großer Teil der Grenzen mit dem Lineal gezogen sind, also alte koloniale Grenzen sind. Und natürlich reicht die Situation dort auch so weit zurück. Und der heutige Konflikt hat auch was damit zu tun, dass europäische Armeen, europäische Völker da mal Kolonien betrieben haben und ja, sich eine Kolonialordnung geschaffen haben, die eben mit dem Lineal gezogen ist und was bis heute für Unordnung sorgt dort.
Und im Wesentlichen stehen sich ja, wir haben das vorhin gehört, zwei Armeen gegenüber, zwei bewaffnete Gruppen, die, wir nennen sie jetzt mal der Einfachheit halber, habe ich gedacht, die sudanische Armee und die Miliz. Dann kann man es vielleicht besser auseinanderhalten, die ursprünglich mal zusammengearbeitet haben, um den Langzeitdiktator auch gemeinsam zu stürzen. Aber als dann das Land sozusagen oder der Herrschaftsbereich aufgeteilt werden sollte, da hat es dann gecrashed, weil da jeder der beiden Anführer zu machtbesessen gewesen ist und nicht zu kurz kommen wollte. Und natürlich, wie es immer so ist bei solchen Konflikten, die nun auch so lange gehen, da geht es nicht nur um die beiden Player Armee und Miliz, sondern da sind im Hintergrund auch noch andere Länder hängen damit drin, die da geopolitische Interessen verfolgen. Also die Armee, unterstützt von Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, der Türkei und dem Iran. Die Miliz, vor allen Dingen wohl von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Libyen und dem Tschad.
Ja, und ich glaube, wir können es so machen, ja, von der Armee und der Miliz sprechen. Das klingt aber nach verschiedenen Größenverhältnissen, das ist gar nicht so, sondern die haben beide jeweils eine Kampfstärke von ungefähr 100.000 Personen, sind also in etwa gleich stark aufgestellt, und wenn Miliz vielleicht ein bisschen nach Jeeps und Maschinengewehren klingt, das stimmt auch nicht ganz, sondern das sind beides hochgerüstete professionelle Armeen, die über Luftwaffenmöglichkeiten zum Beispiel verfügen. Also das ist nicht so klein, wie man sich es vielleicht bei den Begriffen erst einmal vorstellen mag. Und das macht natürlich auch aus, dass die Situation dort so intensiv ist, weil es wirklich hochgerüstete Militäreinheiten sind, die sich da gegenüberstehen.
Und bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das Wort Miliz ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht warum, immer eher negativ behaftet.
Ja, das klingt so, ist so illegitim, ne?
Ja, so irgendwie so, das ist so irgendwas abgespaltetes, was irgendwie, ja, keine Legitimation hat. Und dann gibt es da die offizielle Armee und die Miliz. Beide verletzen laut der UN humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte, begehen Kriegsverbrechen, Mord, ja. Vergewaltigung, ganz großes ja. Thema und Foltern. Also es gibt nicht schwarz und weiß, gut und böse.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also es ist, man kann wirklich nicht sagen, da kämpfen die Guten gegen die Bösen und mögen die Guten gewinnen, wie wir das ja im Narrativ um den Ukraine-Krieg bei uns ganz häufig haben in der Wahrnehmung, sondern es ist tatsächlich ein Krieg, der auch in meiner Wahrnehmung oft falsch als ein Bürgerkrieg bezeichnet wird. Ein Bürgerkrieg ist es wahrscheinlich am allermeisten in der Art und Weise, dass die Bürger, dass die Zivilbevölkerung unter dem Krieg da leiden.
Genau, weil die Bürger eigentlich nicht wirklich kämpfen, sondern im Gegenteil, auf der Flucht sind, vergewaltigt werden und so weiter.
Ja, und vielleicht ist auch genau diese Grausamkeit, ne, die dort passiert, die du gerade so in Stichworten erwähnt hast und die ich gar nicht inhaltlich hier weiter ausführen möchte, aber auch einer der Gründe, warum es so naheliegend ist, da nicht hinschauen zu wollen.
Weil es zu grausam ist, meinst du?
Ja, weil diese Grausamkeit natürlich was mit uns macht. Und das ist was anderes, irgendwie in einem Kinofilm von solchen Dingen zu hören und das als Randerscheinung zu haben und man weiß, das ist irgendwie gedreht, oder zu wissen, das ist eine Wirklichkeit, die da gerade stattfindet.
Wo du das Stichwort uns genannt hast, wäre das vielleicht jetzt der Punkt, zur zweiten Kategorie zu gehen, zu den Fragen nach dazwischen, weil es da um die Fragen geht, die wir uns stellen, inwieweit unser Zusammenleben davon betroffen ist oder was das damit macht.
Und los.
Fragen nach dazwischen.
Ja, ich habe tatsächlich das erste Mal jetzt wieder den Sudan so ein bisschen stärker auf dem Schirm gehabt als die Bundesregierung. Das war am 15. April. Die Unterstützung für die notleidende Bevölkerung im Sudan um 20 Millionen erhöht hat. Mhm. Und dann in den sozialen Medien die Kommentarspalten vollgelaufen sind bei der Meldung, so nach dem Motto, dafür ist noch Geld da, bei uns fehlt es an allen Enden, aber wir schicken das Geld wieder ins Ausland. Was soll das alles? Und da wenig Verständnis, beziehungsweise teilweise sogar, ja, wie das halt so ist in den sozialen Medien, unter der Gürtellinie Wut und so weiter vorhanden war. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das tendenziell immer schlimmer wird, weil wir ja auch in Deutschland merken, dass es uns, die wir verglichen damit im Schlafenland leben, dass es auch uns in Zukunft ein bisschen ans Portemonnaie gehen könnte, gar nicht an Leib und Leben und Verletzungen an der Seele, aber ans Portemonnaie gehen könnte. Reformen im Gesundheitswesen stehen an, Reformen bei der Rente stehen an. Und alles Geld ist mein Eindruck, was ins Ausland gegeben wird, hat so diesen in Anführungsstrichen Makel der fast schon sinnbildlich gewordenen Radwege in Peru, die so für mich mittlerweile so ein Synonym sind für Gelder, die ins Ausland geschickt werden, für vermeintlich unwichtige Projekte, wo das Geld doch hier viel dringender gebraucht werden würde. Und es wird tendenziell immer schlimmer, ist mein Eindruck.
Ja, ich glaube, das wird vor allem sagbar. Ne? Es gibt weniger Empörung, wenn sowas zu lesen ist. Die Sagbarkeit erhöht sich und natürlich erhöht sich auch das Opferempfinden. Ich meine, wir haben eine blaue Partei in Deutschland, die massiv davon lebt, quasi, dass sich Bevölkerungsteile als Opfer empfinden selbst und dementsprechend da ihre Kreuzchen bei der Wahl so machen. Und dieser Opfermythos, der ist einfach ein zulaufendes Ding. Und da passt es natürlich hervorragend rein. Ob das tatsächlich einen Spiegel in der Realsituation hat, also dass man so viel finanzielle Abstriche persönlich hinnehmen muss inzwischen, dass man irgendwie davon die Logik zieht, zu sagen, ins Ausland darf nicht mehr, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das ist einfach eine Dynamik, die wir da gesamtgesellschaftlich haben.
Und um jetzt vielleicht auch das nochmal einzuordnen, jetzt gab es 20 Millionen sozusagen extra, allerdings hat die Bundesregierung auch die Gelder der humanitären Nothilfe von 2,25 Milliarden Euro im Jahr 2024 gekürzt auf 1,05 Milliarden Euro im Jahr 2025. Also das ist weniger als die Hälfte. Und die Entwicklungshilfegelder sind ebenfalls gekürzt worden um 941 Millionen. Das sind ja auch Zahlen, die kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn man sich überlegt, ich habe einen Podcast gehört, dass die Menschen dort in den Flüchtlingslagern mit 1000 Kalorien am Tag auskommen müssen. Jeder, der mal Kalorien gezählt hat, weiß, wie wenig das ist. Wenn man das jetzt, das kann man natürlich so nicht rechnen, aber die Gelder für die humanitäre Nothilfe wurden halbiert. Wenn ich jetzt die Ration auch noch halbiere, dann bin ich bei 500 Kalorien. Das ist ja zum Überleben nicht mehr ausreichend für erwachsene Menschen.
Ja, genau so ist es. Und wir haben ja nicht nur die Situation, dass Deutschland diese Mittel reduziert, sondern in den USA ist USAID komplett abgeschafft worden, die massiv auch im Sudan gehandelt haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die jetzt noch dort sind und zum Beispiel im Tschad oder zum Beispiel in Äthiopien Geflüchtete betreuen, dann Hilfsangebot machen und jetzt sagen, wir wissen nicht, ob das in anderthalb Monaten noch da ist.
Herr Gregor, was meinst du, was kann man gegen diese Entwicklung tun? Das ist ja eine total kurzsichtige Sichtweise, zu sagen, das soll mal alles hier bleiben, diese 20 Millionen, die jetzt da beschlossen wurden, dann geht es uns allen viel besser. Was mit den Menschen da unten ist, ja, die sind arm dran, aber eigentlich ist es uns relativ egal.
Also erstmal ist immer die Frage, in welchem Kontext kann man quasi sowas ins Gespräch bringen. Ich glaube, im sozialen Social-Media-Bereich ist es natürlich total schwierig, weil es da in der Regel nicht darum geht, ernsthaften Diskurs zu führen. Aber im Gespräch, glaube ich, ist alleine mal die Verhältnisse anzuschauen. Was sind tatsächlich jetzt 20 Millionen wert? Ne? Was würde das bei uns einen Unterschied machen? Was kann das da für einen Unterschied machen? Eine Nummer, das mal genau in den Blick zu nehmen. Und ich persönlich hänge dann auch ganz schnell bei anderen Baustellen, die wir haben. Ne? Also wenn es uns wirklich an Geld mangelt, dann sollten wir irgendwie damit umgehen, dass wir nicht mehr irgendwelche Lizenzgebühren für gescheiterte Autobahnmautsysteme bezahlen oder irgendwelche versaubeutelten Maskendeals haben, die Millionen und Abermillionen kosten. Dann würden wir finanziell besser dastehen, als das jetzt der Fall ist, wenn wir 20 Millionen in den Sudan schicken oder nicht?
Ja, und ich glaube, also ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt noch keine Flüchtlingsbewegungen, keine großen, aber das liegt wohl im Wesentlichen an den finanziellen Nichtmöglichkeiten der Menschen. Mein Gedanke war so, wenn jetzt irgendeiner der großen Player im Hintergrund, die wir vorhin genannt haben, auf die Idee käme, das denen doch irgendwie zu ermöglichen und die Menschen sich auf den Weg nach Europa machen würden, dann könnte man auch das als, wie soll ich sagen, Instabilisierungswaffe fast einsetzen, um die Situation in Europa noch weiter in Richtung gewisser Parteien zu treiben. Ja, also von daher ist das, ja, es ist eine extrem kurzsichtige Wahrnehmung. Ich stimme dir aber zu, ich würde sogar sagen, es ist nicht schwierig in den sozialen Netzwerken, es ist unmöglich. Also das, da bin ich mittlerweile irgendwie so, dass ich denke, das ist nicht darauf ausgelegt, auf sachlichen Diskurs und das wird auch so nicht mehr anders werden.
Ja, ich hab die Erfahrung gemacht, jetzt nicht im Kontext Sudan, sondern im Kontext der Diskussion um Israel und Palästina, dass Social Media aber eine Möglichkeit bietet, Gespräche im realen Leben miteinander zu führen. Also weil Leute manches Mal auf Social Media Dinge von sich geben, die sie mir so nicht ins Gesicht sagen würden.
Ja.
Und dann habe ich wieder die Chance, wenn ich die Personen denn kenne, im echten Leben ins echte Gespräch zu gehen. Und das als Anlass zu nehmen. Ne? Aber ich stimme dir zu, bei Social Media miteinander diskutieren zu wollen, in WhatsApp, Facebook, Instagram oder TikTok, das ist, glaube ich, eine ziemlich utopische Angelegenheit, beziehungsweise nicht mit hohen Erfolgsaussichten gekrönt.
Ja. Und wenn man jetzt mal guckt, wir haben gesagt, es gibt diese zwei Kriegsparteien, und was ich dazu gelesen habe, ist eigentlich, dass alle Menschen sagen, naja, Frieden kann es ja da nur geben, wenn keine der beiden Parteien gewinnt. Ja, es müsste eigentlich Demokratisierung stattfinden und dann müsste eine Regierung gewählt werden. Solange eine der beiden Parteien gewinnt, wird das nie dauerhaft befriedet sein können. Ich finde, das machte es irgendwie noch, oder das macht es für mich noch, wie soll ich sagen, noch aussichtsloser, weil mein Gedanke dann, ist vielleicht auch ein kurzsichtiger Gedanke war, zu sagen, naja, vielleicht ist es die, wir hatten mal die Rede vom schmutzigen Frieden, wie schmutzig darf ein Frieden sein, vielleicht ist es zwar eine schmutzige Lösung von Frieden, aber so eine Art Zwischenschritt zu sagen, naja, vielleicht sollte doch erstmal eine der beiden Parteien gewinnen und dann ist zumindest ein bisschen Luft da, wenn Kampfhandlungen aufhören, um auch die notleidende Bevölkerung besser versorgen zu können, weil es werden ja teilweise keine Nahrungsmitteltransporte zu den Menschen gelassen und so weiter. Vielleicht wäre das dann zumindest eine temporär schmutzige, friedliche Lösung, so als Zwischenschritt, weil ansonsten, es sieht so perspektivlos aus, als ich jetzt darüber gelesen habe. Weil du nicht nur, wie du gesagt hast, es gibt nicht Gut gegen Böse, es gibt sozusagen zwei Böse und die müssten sozusagen irgendwie beide erstmal weg. Und das ist ja doppelt so schwer, bilde ich mir ein, wie einen Bösen irgendwie in Schach zu halten.
Ja, und ich finde, das stellt auf dieser Ebene unserer Frage nach dazwischen, nach dem, wie leben wir eigentlich zusammen, auch nochmal eine ganz wesentliche Frage, die wir schon in der ersten Kategorie hatten. Wir haben in der ersten Kategorie gefragt, warum schauen wir eigentlich persönlich nicht dahin in der Art und Weise und könnten jetzt für das weltweite Zusammenleben fragen, warum schaut eigentlich die Weltgemeinschaft da nicht so intensiv hin? Ja, wir sprechen in der Ukraine, jetzt auch in der evangelischen Friedensethik, in der Denkschrift vom Schutz vor Gewalt. Wie schaut es aus mit dem Schutz vor Gewalt im Sudan? Warum gibt es da keinen internationalen Einsatz unter der Agenda, unter der Führung der Vereinten Nationen, um da die Menschen, um da die Bevölkerung vor Gewalt zu schützen? Ne? Das wäre auf der Ebene nochmal die Frage, wie kann das Ganze da irgendwann zu Ende gehen? Und ich habe da null Antwort, bin da auch nicht wirklich drin. Empfinde aber eine Sache als hoffnungsvoll, nämlich hatten wir ja in Berlin am 15. April, am 3. Jahrestag dieses Krieges, die Berliner Sudan-Konferenz. Und da war das erste Mal in Raum, dass sudanesische Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft auch in einen eigenen Prozess hatte, wo es um die Zukunft des Sudan gehen konnte. Und immerhin bei der dritten Konferenz dieser Art, dritten Geberkonferenz, war das erste Mal, dass das stattfand und vielleicht ist das ein Schritt oder ein Weg in eine gute Richtung.
Ja, hoffen wir, dass es das ist. Also ich, man merkt es vielleicht so, wenn ich jetzt erzähle, ich habe natürlich nie Patentlösungen für die Konflikte, über die wir sprechen, aber bei diesem Konflikt stehe ich besonders gefühlt, besonders sprachlos dem gegenüber und da fällt es mir tatsächlich noch schwerer als sonst teilweise irgendwie einen Silberstreifen am Horizont zu entdecken und das führt uns dann aber auch schon in die dritte Kategorie zu den Fragen nach drumherum, wo es geht um die spirituelle, religiöse Thematik, die mit dem Krieg jetzt zusammenhängt und da wollen wir jetzt mal drauf schauen.
Fragen nach drumrum.
Also fragen wir nach drum rum, und du hast ja gerade gesagt, dass es dir so geht, dass du ein bisschen hoffnungslos bist, was die Situation dort angeht. Ne? Ich hatte gerade den Gedanken, vielleicht hat das auch nochmal was mit unserer Selbstwahrnehmung zu tun, dass wir diesen Konflikt nicht gut wahrnehmen, weil es eben so hoffnungslos ist.
Und damit sind wir bei der großen theologischen Frage, die sich eigentlich sehr schnell immer stellt angesichts von so großem Leid und so großem Elend, nämlich die sogenannte Frage der Theodizee.
Ja, wo ist Gott im Leid?
Genau, wie kann Gott das zulassen? Ja, und eine Frage, an der sich viele gelehrte, schlaue Menschen abgearbeitet haben, ohne eine endgültige Antwort geben zu können. Und ich habe auch keine, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es wichtig, du hast es in unserem Vorgespräch gesagt, die Frage überhaupt erstmal zu stellen.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil es, glaube ich, Menschen gibt, die diese Frage, genau wenn sie wahrnehmen, was da für ein unermessliches Leid ist, die diese Frage ganz ernsthaft trifft. Meine Frage an dich, Dejan, trifft dich diese Frage, wenn du über den Sudan nachdenkst oder auch über andere Konflikte, über die Gewalt in dieser Welt? Ist dann die Frage nach, wie kann Gott das zulassen, dieses Leid, eine Frage für dich, die dich bewegt?
Ja, natürlich, natürlich. Also nicht nur in diesem Konflikt, hier merke ich es vielleicht jetzt besonders extrem, aber generell bei allem Leid, wenn man sich die Attribute anguckt, die Gott zugeschrieben werden in der christlichen Lehre, allmächtig und barmherzig oder allgütig, dann komm ich zumindest immer wieder an den Punkt, wo sich diese Frage, ich sage jetzt mal, von hinten einschleicht und ich bedenke, naja, also wie das der jüdische Philosoph Hans Jonas in seinem Buch gesagt hat, der Gottesbegriff nach Auschwitz, müssen wir uns von einer der beiden Attribute trennen? Also ist Gott vielleicht allmächtig, aber dann ist er nicht so barmherzig, wie wir ihn denken oder glauben? Oder ist es umgekehrt? Er ist barmherzig, aber er ist gar nicht so allmächtig, wie wir ihm das zuschreiben. Und dann kommt man an den Punkt, wie definiert man Allmacht? Und dann geht so ein ganzer Rattenschwanz los und letzten Endes finde ich aber keine Antwort. Aber natürlich trifft mich diese Frage. Wie ist es bei dir?
Ja, ist interessant. Mich trifft die nämlich gar nicht so.
Aha, warum nicht?
Weil ich Gott wenig mit unserem menschengemachten Leid in Verbindung bringe. Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Gott den Menschen als ein freies Wesen mit einem freien Willen, fähig zur freien Entscheidung, geschaffen hat. Und das, was wir erleben in dieser Welt, die Gewalt, die wir erleben in dieser Welt, ist Teil einer Wirklichkeit, die wir uns mittels unseres freien Willens gebaut haben. Und etwas, wo wir die Folgen unseres eigenen Handelns quasi ertragen. Und ich rechne persönlich nicht damit, dass Gott in der Art und Weise ins Weltgeschehen eingreift, dass er die Handlung übernimmt und uns damit quasi unserer freien Handlungsfähigkeiten entledigt.
Das wäre so ein deistischer Ansatz, wenn ich das richtig verstehe. Also jetzt mal ganz extrem gesagt, Gott hat die Welt irgendwann geschaffen, aber sie dann sozusagen so ein bisschen sich selbst überlassen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde nur das Eingreifen Gottes, mit dem ich in der Welt rechne, quasi darauf begrenzen, dass Gott den Menschen Mensch sein lässt, weil eben das menschliche Attribut die Freiheit zur Entscheidung ist, dass eben nicht triebgesteuert sein müssen, sondern zum Beispiel ein Gewissen zu haben, dem wir folgen können. Und ich rechne damit, dass Gott in der Welt so agiert, dass er das nicht dem Menschen nicht nimmt, weil der Mensch dann kein Mensch mehr wäre. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir ja quasi die Last unserer Entscheidungen tragen. Und das ist eben auch Gewalt. Aber ich rechne das quasi nicht Gott an oder nicht Gott zu. Das stellt nicht irgendwie meine Vorstellung von Gott in Frage.
Nee, ich stelle es mir auch nicht so vor, dass Gott jetzt, sagen wir mal, bewusst irgendwelche bösen Menschen geschaffen hat, die anderen Menschen das Leben schwer machen oder sie ermorden. Aber ich meine, gerade die Leute, diese riesige Zahl von Menschen, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden für irgendwas. Also die leiden ja sozusagen dann unter etwas, was sie überhaupt nicht entschieden haben. Also sie haben diese Möglichkeit zur freien Entscheidung, weil sie zur Gattung Mensch gehören, sozusagen. Ja. Aber de facto sind sie halt sozusagen im Unterschied zu uns in einem Land geboren, wo sie diese Entscheidung vielleicht nie leben konnten.
Ja? Ja. Und sie leiden unter den Mächten und Gewalten dieser Welt.
Ja, also das ist, das finde ich, ist der Schwachpunkt ist zu viel, aber das ist das, was ich daran schwierig finde, sagen wir so, an dem Gedanken, dass Menschen, die da gar nichts für können, die total unschuldig sind, Kinder und so weiter, dass die dann an dem Schlechten der Welt leiden. Sie sind sozusagen halt Menschen und sind in diese Welt geboren und müssen damit dann sozusagen irgendwie klar kommen. Ich habe ja auch
und
keine,
das ist zutiefst ungerecht, ne?
Ja, ja.
Also das ist zutiefst ungerecht. Das enthebt quasi einzelnen Menschen ihrer Freiheit, die sie hätten haben können. Aber das ist genau der Aspekt, warum ich dann sagen kann, ja, es ist was dran an dem Gedanken, dass wir eben in einer gefallenen Welt leben.
Aber würdest
dass wir
du sagen,
in einer Welt leben, die wir quasi selbst zum Fall gebracht haben oder kontinuierlich bringen als Menschheit.
Würdest du sagen, wenn wir jetzt das auf diesen konkreten Konflikt nochmal anwenden, dass der, dass die beiden Anführer dieser sich gegenüberstehenden Truppen, der Armee und der Miliz, die haben dann ja auch ein Gewissen, so wie ich dich verstehe. Hören die bloß nicht darauf oder haben die ein anderes Gewissen oder sagen die sich, ja, ich weiß, wissen die, dass das falsch ist, was sie machen, aber die Lust nach Macht oder nach Einfluss, nach Geld, Gold spielt ja eine große Rolle im Sudan, reich an Gold Vorkommen. Spielt das dann einfach eine größere Rolle? Bei den Menschen, bei den beiden zum Beispiel oder auch ihren Soldaten?
Also ist eine Frage, die kann ich ganz schwer beantworten. Ne? Aber ich würd grundsätzlich sagen, dass alle Menschen zum Gewissen fähig sind. Und alle Menschen fähig dazu sind, verantwortlich zu handeln. Und dass wir sowas wie einen inneren Kompass grundsätzlich zur Verfügung haben. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass so ein innerer Kompass auch zerschlagen ist. Also ich kenne die Geschichten und die Biografien der Personen, von denen wir sprechen, ja nicht. Ja? Was weiß ich, ob die jemals die Möglichkeit hatten zu lernen, was etwas Gutes ist, zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Und das ist ja ein Aspekt, der bei mir den Gedanken ausmacht, dass das, was die Bibel als Sünde beschreibt und als gefallene Welt beschreibt, weniger etwas ist, was mit mir persönlich und mit eigenen moralischen Verfehlungen zu tun hat, wie ich das mal als junger Mann im evangelikalen Kontext eher gelernt habe, sondern dass das ein systemisches Problem ist, was wir in dieser Welt haben. Weil wir eben in einer gefallenen Welt mit gefallenen Systemen leben, die, ja, einer meiner Lieblingstheologen, Walter Wink, würde sagen, erlösungsbedürftig sind.
Ich habe es vorhin kurz mal angerissen, dass es dann um die Frage geht, bei mir zumindest, wenn die Frage bei mir kommt, nach der Frage, wie man Allmacht definiert. Und ich habe, ganz oft ist mein Eindruck, wird das so definiert, dass Gott quasi aus allen möglichen verschiedenen Situationen einfach immer die Beste sich aussuchen könnte und die Beste entstehen lassen könnte. Ne? Also der hat quasi wie so eine ganze Palette vor sich, ich kann das so machen, ich kann das so, so und so, und er sucht sich halt das Beste aus. Und da habe ich den haben wir auch schon mal gehabt, den Namen Paul Tillich, interessanten Gedanken dazu gefunden im Studium. Wenn ich dir, wir verkürzen das mal, ich lege dir drei Stifte hin Und du kannst dir einen aussuchen, egal welchen. Aber du kannst halt nur einen aussuchen. Ne? Das heißt, du hast quasi die Möglichkeit, einen zu nehmen. Das heißt aber immer, die anderen beiden werden es nicht. Dann entdeckt Tillich da drin ja die Spannung zwischen Potentialität und Aktualität. Ja, du kannst theoretisch jeden nehmen, aber wenn du einen nimmst, dann hast du aktuell einen und die anderen beiden nicht. Und diese Spannung, sagt er, die ist für ihn typisch für Geschöpfe sozusagen, für das Sein, aber eben nicht für das Sein selbst, was für ihn Gott ist. Das wird ein bisschen abgespaced. Also für mich ist Allmacht dann weniger die Kraft, die Macht Gottes aus allen möglichen Situationen die beste auszusuchen, sondern es ist sozusagen die Macht, überhaupt etwas sein zu lassen. Also das Nichtsein zu überwinden und etwas sein zu lassen, was die ganze Zeit an seinem Ursein partizipieren muss, um überhaupt existieren zu können. Also man sieht, es ist sehr, sehr philosophisch abgespaced, sage ich mal, diese Gedanken. Aber das sind die Gedanken, die mir immer wieder kommen. Wie gesagt, wenn sich diese Frage, die mich schon angeht, immer mal wieder so von hinten einschleicht oder auch mich frontal auf die Stirn trifft. So wie jetzt bei der Vorbereitung auf diese Folge. Die jetzt schon länger ist als, als die sonstigen Folgen. Von daher, wir müssen zum Ende kommen. Und ich fand es immer schön, diese Kategorie oder diese Frage am Schluss zu haben, was wünschst du dir für die, sagen wir mal, kurzfristige Zukunft, was den Sudan angeht?
Weniger Gewalt. Punkt.
Ich wünsche mir auch für mich selber, weil ich selber gemerkt habe, wie schwer das ist oder dass das nicht funktionieren kann, ich wünsche mir mehr Hinsehen. Also das ist wirklich ganz kleinschrittig, aber ich wünsche mir mehr Hinsehen, auf diesen Konflikt, aber generell auch auf andere Konflikte, die da noch entstehen können, die vielleicht schon da sind, und weniger, so verständlich das auch ist, auch in Bezug auf mich selbst, weniger abstumpfen vielleicht, weniger ausblenden.
In diesem Sinne, Friede sei mit euch allen da draußen.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.
Dejan und Gregor, Fragen nach Frieden.